Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Echt, Lebensenergie ist, oder gehört ja zur Lebensenergie. Oder? Das ist wie miteinander Fußball spielen oder laufen oder lachen einfach. Das ist Austausch von Meinungen. Und ich habe das Gefühl, die Leute haben das wie vergessen. Sie meinen, es ist besser Safe Space Existenz, wo man sich nicht weh macht, oder? Ja, nicht. Aber der Preis ist natürlich, dass du eigentlich im Koma lebst, oder? Du bist eigentlich im Koma. Und da siehst du es ja auch. Viele Leute gehen ja sehr freudlos das Leben, so junge Leute.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Mein Gast heute habe ich an einer Lesung kennengelernt. Und ganz ehrlich, ich bin von all diesen Titeln, die er hat, schon ein bisschen beeindruckt gewesen. Ja, er hat 16 Bücher geschrieben, zum Beispiel 4 davon sind Bestseller. Er ist Journalist, schreibt fürs Foto von der NZZ, Kommunikationsberater ist er. Ja, genau, Theologie hat er auch noch studiert. 10 Jahre lang hat er als Mediensprecher vom Bistum Chur gearbeitet und ist dort auch immer wieder in den Medien zu sehen gewesen. Dort hat er dann auch immer wieder von sich reden gemacht. Ist bekannt gewesen dafür, dass er seine Meinung sagt und damit auch immer wieder aneckt. Es war eine Lesung von Giuseppe Grazia. Ich bin also dort her und als ich den Mann persönlich kennenlerne, konnte ich also schnurstracks all die Titel und Geschichten auf die Seite legen. Den Giuseppe Grazia habe ich sehr nahbar, unkompliziert und locker erlebt und ich habe ihn darum gefragt, ob er seine Geschichte im Vis-à-vis kommt, erzählen. Ich habe mega Freude, hat er zugesagt, ist er dabei und bist es du auch. Ich bin Ruth Stutz. Giuseppe, herzlich willkommen im Vis-à-vis. Ich freue mich mega, dass du da bist. Du hast gerade gesagt, mit einem vollgestopften Zug bist du da hergekommen, gell?
Ja, genau. Aber das ist ja überall so. Immerhin ist es nicht die Deutsche Bundesbahn. Das ist viel schlimmer.
Also gut, also ich schätze auf jeden Fall sehr. Und Giuseppe, weißt du, bei all dem, was ich jetzt vorher gesagt habe, von diesen Titeln und so, würde es mich jetzt mal wundern, weißt du, wie siehst du dich selber, Giuseppe? Wie würdest du dich selber beschreiben?
Also als öffentlicher Mensch, als Schweizer bin ich eigentlich ein liberaler Mensch. Also ich will, dass jeder Mensch in unserem Land so kann leben, wie er will leben. Egal, was die anderen sagen oder denken. Und als private Person, als Familienmensch bin ich Katholik. Und da heisst Katholik nicht im Sinne von katholische Kirche muss sich völlig verändern und muss neu werden und so, sondern so wie es ist gut. Das gefällt mir. Es gibt Werte, die sich nicht sollen verändern, meiner Meinung nach. Aber das ist für mich privat. Ich will niemandem meinen Glauben aufdrängen oder so. Also das vermischt sich bei mir. Wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich sagen, ich bin ein typischer katholischer Liberaler. Also ein Liberaler, aber vom katholischen Denken her geprägt.
Mhm. Also der Glaube kommt da relativ schnell drin rein, wenn du über dich selber redest.
Ja, er ist für mich wesentlich, man könnte auch anders formulieren, ein Tocqueville oder ein Böckenförde-Liberale. Also Böckenförde und Tocqueville, das sind grosse demokratische Denker, die haben beide gewusst, dass ein liberaler Rechtsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht garantieren kann, die er aber braucht. Und die Voraussetzungen sind das Christentum. Und darum ist für mich das Christentum sehr wichtig, auch wenn jetzt viele liberale Leute, die ich kenne, Unternehmer, Leute, die Freiheit lieben, so wie ich sie liebe, die auch sagen, die nicht meiner Meinung sind, sollen auch laut reden können. Mir ist das gleich. Möglichst wenig verbieten, möglichst wenig Staat. Das ist jetzt meine Sicht, oder? Selbst die sehen manchmal nicht, dass alles das eine Grundvoraussetzung braucht, eine moralische auch, nämlich, dass jeder Mensch gleich ist und gleich viel Recht hat. Oder? Mhm. Und diese Voraussetzung ist nicht selbstverständlich. Die muss man immer wieder neu erkämpfen, in jeder Generation. Und für das braucht es das Christentum. Weil historisch gesehen ist es nur mit dem Christentum möglich gewesen.
Mhm. Da sind wir schon wieder mit drin, gell? Aber ich will gleich noch ein bisschen zuerst, Giuseppe, in deine ganz persönliche Geschichte eintauchen. Gehen wir zurück in die Kindheit. Das ist ja nicht ganz so blumig schön gewesen, so wie du aufgewachsen bist. Also du bist in einer Gastarbeiterfamilie aufgewachsen. Wie war das gewesen?
Ich bin halt hin und her gereicht worden. Oder? Also meine Eltern haben beide gearbeitet, sind beide sehr arm, kann man sagen, eigentlich gewesen, ja, wohl. Also mittellos und haben beide voll geschafft und haben mich als Baby dann eine Pflegefamilie gegeben, eine Schweizer Familie. wo ich sechs oder sieben Jahre bin ich eigentlich bei denen gewesen, die ganze Woche, am Wochenende einfach heim. Aber eigentlich sind da meine Eltern gewesen, also Gastfamilieneltern. Und mit diesen Schweizer Familien habe ich heute noch sehr einen guten Kontakt. Viel mehr als zu den leiblichen Eltern. Also, mein Vater ist früh gestorben. Ich war 16 oder 17, als er gestorben ist. An Krebs. Und ich hatte eh nie wirklich einen Ort gehabt. Ich glaube auch, die ersten 6-7 Jahre für ein Kind sind halt wirklich prägend.
Mhm.
Und für da ist eine gewisse Fremdheit immer geblieben, auch zu den Eltern, zu den leiblichen. Was ich mitbekommen habe von daheim, ist natürlich eine wahnsinnige Freude am Leben, am Essen, am Zusammensein, wenn sie am Wochenende Gäste gekommen sind oder Fußball, die Liebe zum Fußball, zur italienischen Nationalmannschaft.
Ja.
Also das ist bei mir geblieben. Und ich kann mich erinnern, wir hatten Gottesdienst gekommen am Sonntag. Und dann hat der Pfarrer ist mit uns nachher Fußball spielen, oder?
Ja, so
am
cool.
Nachmittag. Und ja. Ist immer ins Goal.
So und gut. So.
Und ich kann mich erinnern, in seinem Büro hat es ein Foto vom Papst. Und gerade nebenan auf der gleichen Augenhöhe von der Nationalmannschaft. Also das ist wie so, für den war das Gleiche. Also, und das ist so, ein gut. Katholizismus, wo ich halt als Kind, der italienische Katholizismus, den ich so bekommen habe. Und der ist mir heute noch, weißt du, der Schweizerisch habe ich erst später kennengelernt, der so ein bisschen eher elterlich ist und so ein bisschen AHV-mässig. Das ist nicht so, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig sexy. Aber das andere ist sehr lebendig und sehr orientiert am Alltag. Und die Leute von der Missione Cattolica, das war auch in der Ostschweiz sehr wichtig für Gastarbeiter, die haben auch geschaut, dass die richtigen Arbeitsverträge gemacht werden, dass die Leute nicht über den Tisch gezogen werden, dass man gegenüber den Ämtern kann eigentlich kämpfen, wenn jetzt irgendwie Unrecht ist. Also ich habe in dem Sinn Kirche als soziale Kraft erlebt. Oder?
Und gut, positiv
sehr,
erlebt.
Sehr positiv.
Und der Glaube, hast du dort irgendwie schon
ja, irgendeine nein, Connection? In dem Alter ist das für mich eher lästig gewesen, dass wir jetzt da in Gottesdienst drinnen und ja. Beichten und das ganze Zeug. Hat mich eigentlich aufgeregt. Ich habe keine Beziehung zu dem eigentlich. Mhm. Ich wollte einfach mein Zeug machen. Und da ich eher intellektuell veranlagt bin, habe ich dann angefangen, intellektuelles Zeug zu lesen, halt zu dieser Zeit, 80er Jahre. Das sind vor allem linke intellektuelle Schriften gewesen, irgendwann auch marxistische Schriften, sozialistische, und die haben mir gefallen. Und dann, wenn man jung ist, wird man aus radikalen Gegenstück zu den Eltern, oder?
Genau.
Und da wäre eigentlich da gewesen. Dann. Und dann bin ich jahrelang eigentlich so ein bisschen marxistisch drauf gewesen.
Ja, genau. Über das müssen wir unbedingt reden. Jetzt nimmt es mich noch unter. Du hast gesagt, 6 Jahre bei der Pflegefamilie. Also eben, das war deine Familie gewesen, oder dein Zuhause. Das Wochenende hast du denn gern bei deiner Herkunftsfamilie verbracht?
Ich kann mich nicht wirklich genau erinnern, weil ich halt nur so fetzenhaft, aber Nein. Ich weiss einfach von den Pflegeeltern oder von der Pflegefamilie, wo ich war, weiss ich, dass ich immer brüllt habe, wenn sie mich geholt haben.
Oh ja, das heisst ja schon etwas.
Ja, also ich wollte nicht gehen. Ich habe mich auch versteckt. Aber ich kann mich selber nicht erinnern.
Mhm.
Also, man hat es mir einfach gesagt.
Und magst du dich erinnern, wo dann wieder wirklich zu deiner Familie zurück müssen? Ich stelle mir vor, also mein Bub ist jetzt 6. Das muss sehr hart sein, oder? Kannst du dich da noch erinnern? Fast ein Trauma, oder nicht?
Ja, aber vielleicht verdrängt.
Ja.
Ich weiss es nicht.
Ja. Und wie sind die Jahre nachher gewesen? Also die Kindheit, wie ist die verlaufen? Eben, du hast gesagt, sicher wenig Geld, oder? Der Papi, der dann irgendwann stirbt, das war erst später gewesen, zwar. Hast du auch schöne Erinnerungen, weißt du?
Muss man eben mit dem Rest der Familie essen.
Das ist schön gewesen.
Ja, die anderen Verwandten, halt, die kommen. Oder eben einfach so die ganzen Feriengeschichten, wie wir haben können, wenn ich auch in Spanien zum Beispiel. Meine Mutter kommt ja aus Barcelona, der Vater aus Sizilien. Und einfach die ganze Kultur hat mir schon gefallen. Oder? Es ist eine ganz andere Kultur als die Schweizer Kultur. Es ist viel lebensfreudiger.
Mhm.
Aber natürlich auch viel problembehafteter und aufwühlender insgesamt. Mhm. Oder?
Ja, emotionaler auch, oder?
Mhm.
Hast du das immer noch so, das Emotionale? Kannst du laut werden?
Ja.
Sicher?
Mhm.
Und emotional so? Also kannst du dich fest freuen und fest traurig, fest schimpfen?
Sagen wir mal so, ich muss vielleicht mehr als andere Leute an der Selbstbeherrschung arbeiten.
Genau. Aber es ist ja auch lustig, oder, dass es in anderen Ländern dann völlig normal ist, dass es so gelebt wird. Und eben in der Schweiz muss man dann wie an dem arbeiten. Weißt du, was ich meine? Ich finde das auch noch speziell.
Ja, also ich glaube, die Schweizer Kultur ist halt sehr auf Konsens. Nicht nur Politik leider, sondern auch privat. Und man redet lieber nicht über Unangenehmes. Da ist einerseits verständlich, weil es ist ja unangenehm, wenn man jetzt zum Beispiel sich tatsächlich einfach mal die Wahrheit sagen. Aber auf der anderen Seite verliert man natürlich Lebendigkeit, weil es gibt, ich glaube, Beziehungen zwischen Menschen sind immer anstrengend, wenn es echte Bindungen sind, ist Bindungen sind anstrengend. Das ist Arbeit, oder? Und die Arbeit scheut man halt und geht den bequemen Weg. Aber man verliert dabei natürlich eine Lebendigkeit. Das ist dann eben tödlich, oder? Und ich finde es schade, weil man stirbt ja irgendwann und dann ist wirklich ruhig.
Ja, das stimmt. Also du haltest es eh mega gut aus, gell, wenn mal eine andere Meinung im Raum ist. Über das müssen wir nachher reden. Das ist so spannend, nämlich mit dir über die ganzen Meinungsverschiedenheiten zu reden. Ich glaube, da gibt es ganz viel Spannendes, was du uns kannst weitergeben. Aber eben, du hast gesagt, mit 16, 17 ist dann dein Papi an Krebs gestorben. Dann hat es noch weniger Geld für deine Familie. Also sind da recht unten durch, gell?
Mhm. Ja, es war ganz, ganz schlimm gewesen. Mhm. Also auch für meine Mutter, weil Schulden. Wegen der Krankenkasse kostet zum Teil nicht übernommen von der Krankheit. Das ist alles kompliziert. Und die sind nicht verheiratet gewesen, aus verschiedenen Gründen. Haben sie nicht können heiraten. Und dann ist das ohne Witwerrente, ohne Job, richtigen Job. Und ohne Geld. Also, und drei Kinder. So, für meine Mutter sicher eine sehr schwierige Situation. Mhm. Und meine Geschwister sind alle jünger, oder? Sind also zwei Geschwister. Die sind zu dem Zeitpunkt 7 und 10 gewesen. Auch nicht wirklich gut. Also sehr ein grosser Druck. Ja.
Hast du dir dort gesagt, so will ich es nie habe? Ich will mal Geld haben. Könnte ja wie ein Erfolg sein daraus.
Nein, der Weg wäre vielleicht gescheit gewesen, ja. Dass man sagt, ich will jetzt Geld machen, gehe an die Uni und studiere etwas Gescheites. Sondern mein Gedanke war, dass die reichen Sicher sind schuld, dass wir es uns nicht gut geht, oder?
Mhm. Und darum Marxismus, was du vorher
genau,
gesagt hast.
Ja. Also mein Ausweg war eher, die bösen Reichen haben da alles. Das sind alles Kapitalisten, die schuld sind, oder?
Mhm.
Irgendwann hat jemand gemerkt, dass das nicht wirklich stimmt, dass in den Ländern, wo es weniger Reiche gibt, oder? Also wo es quasi mehr Kommunisten gibt oder mehr Sozialisten, dass das dort noch viel schlimmer ist. Und dann habe ich irgendwann durchschaut, der Trick von der linken Propaganda ist im Prinzip, dass sie außerhalb vom Westen Gesellschaft ausblendet. Also sie nehmen den Westen ins Visier, oder? Also die Schweiz und Europa und Amerika, also alle westlichen Nationen und schauen dort Fehler an. Mhm. Und die Fehler gibt es, weißt du? Also ich will da nicht beschönigen. Es gibt Rassismus bei uns, es gibt Sexismus, es gibt Arme, es gibt missbrauchsorientierte Unternehmen, es gibt Kapitalisten, die die Leute ausbeuten. Da gibt es alles, das stimmt.
Mhm.
Aber was ich dir nicht sage als junger Mensch ist, dass das beste System ist, verglichen mit allen anderen Systemen auf der Welt. Oder? Und dass der Westen nicht gut ist, weil er perfekt ist, sondern er ist gut, weil alle anderen Systeme noch viel schlimmer sind. Und wenn du ein kapitalistisches System hast, ist die Chance, dass du irgendwann nicht mehr arm bist oder dass deine Kinder aus der Armut kommen, unendlich viel grösser als in einem sozialistischen oder kommunistischen Land. Das sagen sie dir nicht. Aber das sind Facts. Das sind auch historische Facts. Und weil sie dir das nicht sagen, ist es doch irgendwo eine Manipulation, weißt
du? Mhm. Mhm. Aber das heisst ja, du hast dich dort richtig in das Gedankengut hineingefuchst. Also das war wirklich deine Welt gewesen. Du hast ja auch schon in der Grundschule hast du viel geschrieben. Also das ist immer so ein bisschen, was ist das gewesen? So dein Ventil, könnte man das so sagen?
Ja, es war eine Parallelwelt gewesen für mich. Ich habe eine eigene Welt gebraucht. Das ist, bis heute ist das geblieben, Schreiben.
Mhm. Was hast du denn dort geschrieben als Bub?
Aufsätze oder Kurzgeschichten, so Short Stories.
Mhm. Also einfach Geschichten, jetzt noch nicht irgendwie...
Nein, Geschichten, Horrorgeschichten, Science Fiction. Ja, sehr viel Stephen King gelesen zu der Zeit,
zum
Beispiel.
Ja, das hat dich natürlich geprägt. Okay, das wäre auch mal spannend, so etwas zu lesen von dir. Jetzt gibt es ja ganz viel andere Literatur, aber so ganz am Anfang mal von Giuseppe Grazia, das würde mich interessieren. Du hast Lehre gemacht als Verkäufer. Und nachher eben sagst du, Bücher sind schon immer deine Rettung gewesen, geistlich und intellektuell. Das ist eine riesige Liebe zu Literatur. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Was ist das? Es fühlen ja nicht alle gleich für ein paar. Und gerade heute für die Jugend ist so Bücher, lieber nicht, oder?
Ja, also ich sehe es halt als psychologisches Phänomen. Also ich habe meine Welt, wo ich war, also Gastarbeiterwelt und Arbeiterwelt, das ist sehr, also geistig sehr eng, sehr lebendig, oder? Also zwischenmenschlich sehr fruchtbar, finde ich. Viel lebendiger als die Schweizer Familie, die ich nachher kennengelernt habe. Also nicht jetzt meine Pflegefamilie, das war auch sehr lebendig gewesen, weil sehr viele Kinder da sind immer. Aber später, das bürgerliche, grossbürgerliche Leben ist doch sehr tödlich, sehr museumhaft irgendwie. Und das ist sehr, aber geistig, intellektuell sehr eng für mich, also nicht befriedigend. Und ich habe wie etwas gesucht, eine Art Möglichkeit zum Geisten können, auch noch irgendwie etwas Anregendes haben, etwas Lebendiges. Und das Buch In meiner Lebenszeit, in den 80er Jahren, war das halt der beste Ausweg. Es hat keine Smartphones gegeben, kein YouTube. Also das Buch und das Kino. Also ins Kino bin ich auch sehr viel gegangen. Film und Buch ist bis heute meine grosse Liebe, die zwei Sachen. Und für mich ist das eine Möglichkeit gewesen, um rauszukommen aus dieser Enge, oder? Und ich kann mich noch genau erinnern, als ich das erste Mal Shakespeare gelesen habe, und ich zuerst dachte, ja gut, das ist sehr kompliziert zum Lesen mit diesen Versformen und so. Und ich kann mich erinnern, das ist Romeo und Julia, ist das gesehen. Und dann gibt es eine Szene, wo es, die berühmte Balkonszene, und dann sagt er zu ihr, du bist ganz bleich, oder? Wieso bist du so bleich? Und dann sagt sie, die Trauer trinkt unser Blut. Mhm. Und dann habe ich bei dem Satz gestockt und gedacht, welche Macht von der Sprache? Also was du mit der Sprache, das ist wie ein halbes Kino schon, oder? Die Trauer trinkt unser Blut. Was für ein Satz, oder? Und dann habe ich angefangen, mehr so Sachen zu lesen, weißt? Mhm. Also Klassiker, Thomas Mann, Goethe und all die Sachen, wo eher ein bisschen sperrig sind am Anfang, wenn man noch nicht so viel gelesen hat.
Also wird dann wie besser, oder wie? Also du bist nicht von Anfang an rausgekommen.
Nein, ich hatte einfach, aber ich habe gemerkt, es gibt eine Sprachmagie, wo du kannst wirklich eine grosse Realität ausdrücken mit zwei Sätzen. Eben, so ein Shakespeare ist natürlich ist einer von den grössten Autoren, die es gegeben hat, oder? Der kann natürlich mit einem Satz natürlich eine Wirklichkeit ausdrücken, oder? Also das ist Wahnsinn, oder? Mhm. Oder auch bei Othello gibt es eine Szene, wo der Iago, der Böse, wo die Eifersucht erweckt im Othello, wo er ein Taschentuch am Hotel gibt und sagt, deine Frau hat dich betrogen und das Taschentuch ist im Bett gewesen von dem Konkurrent, oder? Der bestimmt es gerne, er hat es erfunden. Und dann geht der Otello ganz würdig weg, weil er es glaubt. Und dann sagt der Iago zum Publikum, der Stoff, den ich dem Mann gegeben habe, der ist jetzt im Webstuhl von seiner Fantasie am Arbeiten, oder? Mhm. Ich meine, das ist einfach grosse Literatur, verstehst du? Da brauchst du keine Filmszene, da brauchst du keinen Spezialeffekt, nur der Satz, oder? Wieder genau das Gleiche. Und da habe ich einfach gemerkt, die Sprache ist viel mehr als nur ein Werkzeug. Mhm. Es ist tatsächlich eine magische Kraft dahinter, wenn sie richtig einsetzt, oder? Und übrigens, später, wenn du die Bibel lesest, ich meine, da sind ja Sätze drin, die sind ja auch praktisch, die sind mächtig, oder? Mächtige Sätze.
Mhm. Genau. Also das heisst, du bist dort wirklich in dieser Literaturwelt drin gewesen, hast auch selber ganz viel geschrieben und eben in dem Marxismus, in dem linksliberalen Denken, oder? Könnte man das so sagen?
Ja, schon linksradikal eigentlich
ein bisschen. Und sehr so eine intelligente Szene, wo du drin gewesen bist. Und ihr habt euch ja auch so getroffen. So. Also du bist jetzt vielleicht, sagen wir, bist 19, 20 gewesen umeinander. Mhm. Habt ihr euch so getroffen in einem Restaurant, gell? Und das ist so wie eine eigene Gruppe gewesen. Wie muss man sich das vorstellen? Also ihr habt euch dort getroffen und geschrieben, oder wie?
Ja, debattiert, geschrieben, getrunken, geraucht.
Und alle aber so ein die gleiche Meinung, oder? So.
Ja, also das habe ich aber erst später gemerkt, dass es geistig so ein Einheitsbrei war, oder? Das habe ich später erst gemerkt, als ich den Autoren gelesen habe mit ganz anderer Meinung. Ja. Und ich habe gemerkt, aha. Es gibt, aber das, wenn du nur drin bleibst, merkst du es gerne, dass das alles eine Weltanschauung einfach ist, oder? Also weißt, das ist nicht deutlich, oder? Also ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt immer nur in den christlichen Kreisen verkehrst, oder immer nur in den rechten Kreisen, in den nationalen Kreisen, dass du das irgendwie nicht mehr merkst, dass du in einer Blase bist, weißt? Also das ist ja ein Problem von vielen Kreisen, dass sie dann ihr das Leben lang in der gleichen Blase bleiben. Und für mich ist das aber nie eine Option gewesen. Aber das ist auch heute noch nicht so. Ich bin gern in einer anderen Welt unterwegs, immer wieder in verschiedenen, weil mich das herausfordert, intellektuell. Oder? Das andere langweilt mich dann auch schnell, wenn es immer das Gleiche ist. Oder?
Mhm. Und gleich hast du den Satz gesagt, also für dich war ganz klar, gewesen, das Ganze mit dem Glauben, das hat sicher nichts mit deinem Leben zu tun. Also mit dem hast du abgeschlossen, auch nämlich an katholische Kirche bist du jetzt nicht mehr gegangen am Sonntag. Hast ja schon gesagt, als Kind hat es dich nicht so mega gepackt, außer der Pfarrer, der mit dir geshootet hat. Aber du hast mal den Satz gesagt, entweder du bist intelligent oder katholisch. Also du bist so überzeugt gewesen, dass der Glaube nicht intelligent ist. Also man kann nicht intelligent sein. Und Glaube, warum hast du so eine krasse Überzeugung gehabt, so eine heftige Aussage gemacht?
Ja, das ist natürlich ein links Vorurteil, oder? Also aus der marxistischen oder aus der kommunistischen Ideologie, also das ist ja auch das Opium des Volkes, oder? Also Religion als Opium des Volkes, das ist ein klassisches ideologisches Vorurteil, dass Religion nur Leute haben, die Opium brauchen, eben also in dem Sinn Drogen, oder? Also etwas, wo dir die Realität verzerrt, wo du nicht mehr musst denken, oder? Und das Vorurteil habe ich natürlich auch angenommen. Vielleicht auch darum, weil ich sehr wenig gescheite Christen kennt habe, die mir etwas anderes bewiesen haben, oder? Mhm. Bis es dann so war, dass ein guter Freund von mir eben auftaucht ist, den ich sehr schätze, auch intellektuell, weil er ein absolut brillanter Philosoph ist. Und der war katholisch, oder? Und ist immer in der Kirche und ich dachte, der kann ja nicht sein und so. Und der hat mir dann ein paar Bücher gegeben von Josef Ratzinger, später Papst Benedikt am 16. Und die habe ich dann gelesen. Und beim Lesen habe ich gemerkt, hoppla, oder?
Aber gelesen, weißt du, das braucht ja mega viel Mut. Das ist ja dann wie der Schritt aus dieser Blase raus, oder? Also, du bist ja mega überzeugt gewesen von dem, was du gelebt hast. Also, das hat sicher noch viel gebraucht, dass du dann plötzlich sagst, also ich lese jetzt so ein Buch. Oder ist das total entspannt gewesen?
Total entspannt, weil ich bin immer neugierig gewesen, oder?
Okay.
Ich habe dann gedacht, ich lese 20 Seiten und lege es wieder weg und sage dem Kollegen, sonst sei ich, oder?
Ja.
Aber leider habe ich es nicht weglegen und ich habe es sehr, sehr gut gefunden. Und habe dann fast alles angefangen zu lesen, was ich gefunden habe von Josef Ratzinger. Und bis heute, muss ich sagen, ist einer von den, ich glaube, es ist ein Jahrhunderttheologe eigentlich.
Was hat dich denn gepackt?
Es war eine seltsame Mischung von intellektueller Schärfe und Güte, Wärme. Also eine Mischung, ganz eine seltsame Mischung, die ich auch selten wieder gefunden habe später. Also das einerseits sehr scharf denkt, oder? Andererseits sehr gütig, sehr sanft, sehr weich, aber gleichzeitig sehr scharf denkt. Also, und normalerweise hast du entweder das eine oder das andere. Oder du hast entweder so einen Sirup, so einen kitschigen, sag jetzt mal, christlichen Sirup, wo alles ein bisschen nett ist und so weiter. Oder? Und Jesus ist dein Kumpel und so. Oder eben du hast so eine geistige Schärfe, die aber gnadenlos dann alles auseinander nimmt. Oder? Mhm. Und da habe ich wie beides gleichzeitig gefunden. Also wo sehr genau und sehr grosszügig intellektuell denkt und Sachen zulässt, Kritik zulässt und aber doch mit einer grossen Wärme. Oder? Und da hat mich fasziniert und dann habe ich auch mich für Theologie interessiert, weil ich habe eigentlich keine Theologen gelesen bis dahin, nur eigentlich Philosophen, politische Philosophen. Und dann hat man Theologie natürlich gepackt. Und dann habe ich angefangen, zum Teil auch Theologie zu studieren. Und da hat mich wirklich gepackt. Und da hat mich wirklich, muss ich sagen, verändert. Da hat mich das ganze intellektuelle Koordinatensystem verändert.
Also du hast ein Studium angefangen in Theologie?
Ja.
Mhm. Okay. Aber also hast du wollen Pfarrer werden?
Nein, das war einfach Interesse.
Einfach Interesse, okay. Ja.
Aber weißt du, ich habe es nicht fertig, nicht abgeschlossen. 2-3 Jahre. Und dann bist du ums Kurzjob gekommen und das war sehr stressig. Dann habe ich abgebrochen.
Aber hat dich der Glaube, also der hat dich irgendwie gepackt? Wann hast du denn das wie konkret gemacht? Oder hat dich das nur intelligent abgeholt oder auch irgendwie im Herz?
Eigentlich zuerst nur mit dem Kopf. Also ich habe einfach gewusst, oder? Nach dieser Phase habe ich gewusst, ich bin kein Materialist. Ich bin nicht einer, wo der Mensch als Produkt von seinem Umfeld anschaut, so wie die meisten politischen Philosophien das machen. Der Mensch ist zusätzlich Geist. Also er ist quasi Genetik, er ist Geschichte, er ist sozusagen der Staub von der Geschichte, aber er ist auch Geist und Geist steht über der Geschichte. Geist ist eine transzendente sozusagen Größe, ist mehr als die Summe von der Welt, oder? Also der Mensch ist grösser. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder kommt er aus dem Nichts, völlig zufällig, und verschwindet ins Nichts. Oder dieser Größe vom menschlichen Geist entspricht Quelle. Eine Quelle, wo kannst du sagen, das ist Gott oder wie auch immer du den Begriff, ist eigentlich nicht so wichtig, wie du es nennst. Aber logisch gesehen gibt es nur diese zwei Möglichkeiten. Und mir ist plötzlich nicht mehr klar eingeleuchtet, wieso soll der rationaler sein, anzunehmen, dass alles aus Nichts entsteht und alles wieder ins Nichts geht. Wieso soll der rationaler sein, als die Annahme, dass es eine schöpferische Intelligenz gibt, die dich will und mich, die uns zwei will und die uns zwei treibt und die mit uns zwei kommuniziert. Immer wieder. Wieso soll das irrational sein? Ich finde es nicht nur rationaler, sondern auch schöner. Und für mich ist Schönheit schon auch sehr wichtig. Also Schönheit im Sinn von schöne Frau, aber Schönheit auch im Sinn vom Gedanken und vom Konzept. Drum, und wenn ich jetzt würde sagen, warum verteidige ich Freiheit so fest, auch in meinen Texten, ist es darum. Freiheit vom Mensch Es sind etwas Schönes, es ist etwas sehr Schönes. Es ermöglicht Schönheit, mhm. Es ermöglicht Kreativität, es ermöglicht Liebe, all diese Sachen, oder? Darum, für mich ist das wie eine Einheit mit der Zeit jetzt geworden, weißt? Es ist nicht, es ist langsam gewachsen, sagen wir mal so.
Ja.
Und ich bin aber nicht so ein Gefühliger, also ich spüre nicht sofort irgendwie etwas von Gott. Also ich finde es aber komisch, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die sofort alles spüren, oder? Also ich bin nicht, ich
muss... Obwohl du ja eben das Gespür, hat man das Gefühl, das müsste dir ja fast in die Wiege gelegt sein als Spanier, Italiener. Nein, das ist einfach, oder? Das
es gibt halt auch Intellektuelle, oder?
Natürlich, aber das heisst ja nicht, dass das andere nicht auch rum ist.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Nimm mich schon Wunder. Also weißt du, was mit deinem Herz gemacht hat? Hast du mal gebetet, hast du die Bibel gelesen und hast dort auch wie gemerkt, hey, mal, das verhebt. Weißt du, im Vis-à-vis erzählen mir viele Leute von Erlebnissen, die sie gemacht haben, etwas, was sie gespürt haben. Hast du so etwas gehabt, wo auch an dem das hast du festmachen
können? Nein, eigentlich kann ich nicht sagen, nein. Es war ein langsames Vorwärtstasten gewesen, ganz langsam, ganz vorsichtig. Ich merke einfach, wenn ich geistliche Texte lese, oder? Mhm. Also so einfach nur ein Psalm, das ist eine andere Qualität, oder? Das ist etwas anderes als Text, wo wir sonst haben. Auch als Shakespeare, das ist etwas anderes.
Warum denn?
Ich kann es eben nicht genau sagen, oder? Es ist etwas, es ist wie wenn Tausende von Jahren mitredet, in der Erfahrung mit Gott. Du bist nicht allein, oder? Du lest einen Psalm, oder? Und dann denkst du, aha, das sind jetzt Tausende von Jahren von Menschen, die da irgendwo mitgetragen haben, den Psalm. Und du, jetzt, wo du da lesest, auch gleichzeitig, alle stehen vor Gott. Und alle haben die Erfahrung gemacht in dem Psalm, oder? Mhm. Und du kannst dich wie mit dem connecten, weil es ist deine Erfahrung, oder? Es ist die Erfahrung von allen. Mhm. Und das ist etwas anderes als Literatur, oder? Das ist nicht das Gleiche, oder?
Obwohl in Shakespeare ja auch mega viel gelesen wird. Oder schon über hunderte von Jahren gelesen wurde.
Ja, aber es bringt dich nicht auf ein Gebet, oder? Mhm. Dass du selber dann jetzt quasi... Und man muss einfach vielleicht noch klären, was verstehst du unter Gebet? Ich verstehe unter Gebet eigentlich eine Reflexion darüber, dass Gott jetzt da ist, oder? Und dass er quasi vielleicht sogar etwas von mir will. Oder ich von ihm, ja. Und das kann stumm. Das kann stumm vor sich gehen, oder? Also ich arbeite mit Wort. Wort sind Sprache ist mein Beruf, oder? Und dann habe ich vor Gott lieber keine Sprache. Ich. Mhm. Nicht dort auch noch, oder?
Mhm. Spannend. Also heisst es, wenn du betest, wie sieht das aus?
Ich mache am liebsten stille Anbetung. Ich lasse mich anschauen von Gott. Oder? Und der weiss ja eh alles von mir. Der weiss ja jämmerlich und gut oder was auch immer. Der weiss alles. Mhm. Alle Ängste, alles. Und das ist eine schöne Erfahrung, das ist beruhigend.
Also dann hockst du einfach da?
Wenn ich versuche, mir wirklich regelmäßig Zeit zu nehmen, oder? Ich bin nicht so ein guter Better. Aber wenn ich es mache, versuche ich ruhig, einfach mal eine Stunde oder eine halbe Stunde mich anschauen quasi. Oder hat mir einen geistlichen Begleiter den Tipp mal gegeben. Wenn du nicht nochmal Wort machen willst am Feierabend, oder? Dann bist du einfach still.
Mhm. Was spürst du denn dann?
Manchmal gerne nichts. Manchmal so eine Art Präsent, eine Güte. Einfach eine schöne, eine Aufgabenheit, ja. Mhm. Aber oft auch nicht.
Wir gehen noch mal ein bisschen zurück, immer wieder ein bisschen zurückspulen. Also wir sind dort, wo du eben in dieser Gruppe gsi bist, wo eben so wirklich sehr linksextrem, hast du glaube gesagt, gell? Intelligent. Und dann erlebst du durch den Freund von dir, kommst du in Berührung mit dem katholischen, christlichen Glauben und es packt dich. Und du gehst weiter auf dem Weg. Und nachher hast du sogar angefangen, Theologie zu studieren. Du hast aber auch Journalismus gemacht, gleichzeitig, gell, kann man sagen, und die Ausbildung zum PR-Berater. Ist das richtig so?
PR-Berater ist vorher gekommen, ja.
Okay.
Das ist vorher gekommen, ja.
Ja. Du hast dann auch als PR-Berater geschafft für eine Privatbank und bist dann nachher als Bistum Basel zuerst, gell? Mhm. Und dann gewechselt zum Bistum Chur. Was hat dich gereizt an dieser Aufgabe?
Ehrlich gesagt bin ich einfach reingerutscht. Oder? Ich habe dann Krisenberatung gemacht für die Bischofskonferenz und dann bin ich, hat der Präsident von der Bischofskonferenz, da war der Kurt Koch, der Bischof Koch, und der hat dann, bist du in Basel, ist er der Chef gewesen, und hat dort den Kommunikationschef gesucht, dann bin ich dort hergekommen. Und dann ist er aber Kardinal geworden, relativ schnell. Und dann bin ich ein Bistum Chur, weil die haben auch sehr viele Krisen gehabt und ich bin da relativ spezialisiert auf Krisen. Und dann bin ich wie reingerutscht und dann dort sozusagen hängen geblieben eine Weile.
Und 10 Jahre, genau.
Ja, es war sehr anstrengend gewesen, muss ich sagen. Sehr,
sicher?
Ja, ja. Es hat keine Ferien gegeben in dem Sinn. Also schon offiziell, aber eigentlich immer ist irgendetwas passiert. Oder?
Sehr viele brisante Themen natürlich auch. Und hast du ja immer eine Meinung müssen vertreten, die immer auch deine Meinung war? Oder wie ist das so als Mediensprecher?
Nein, du vertrittst die Meinung vom Bistum, in dem Fall, oder vom Bischof, oder von der Lehre der Kirche. Das ist dein Job, oder? Und zwar so, dass man es auch wirklich versteht. Und nicht einfach irgendwie einen Text irgendwie vor sich geht, sondern wirklich versuchen zu vermitteln, oder?
Mhm. Ist das für dich immer einfach gewesen? Also weißt du, diese Meinung zu vertreten?
Nein, eigentlich ist es sehr schwer gewesen. Es ist viel Arbeit dahinter, oder? Es bedingt vor allem eine grosse Empathie zum Empfänger gegenüber, dass der Empfänger ja wirklich keine Ahnung hat jetzt und auch nicht muss haben im Grunde genommen, weil das ist eine komplexe Materie aus einer theologischen Ebene, die in der heutigen Welt halt nicht so bekannt ist. Darum braucht es halt viel, ich sage den Brückenbauerarbeit oder den Sprungbauer. Und nicht umsonst heisst der Papst der Pontifex. Das ist ja der Brückenbauer, also ich meine, da hat einen Zusammenhang. Und von dem her ist die Kommunikationsarbeit Brückenbauerarbeit. Oder? Später bin ich selbstständig gewesen, als Berater jetzt sicher 3 Jahre lang. Und dort habe ich das allen können vermitteln, ob das jetzt christliche Dienste sind oder Unternehmen oder Bildungsinstitutionen oder Politiker. Das Brückenbauen ist Kommunikation und viele Leute verstehen das im Fall nicht. Also es ist wie nicht selbstverständlich. Viele Leute meinen, etwas habe ich jetzt gesagt, wie es ist, und das ist Kommunikation. Nein, also das ist nicht angekommen, oder? Vielleicht. Vielleicht ist es auch nicht verstanden worden. Und vielleicht ist es auch nicht wirklich.
Dann ist die Brücke wie nicht über,
ja,
oder?
Und ja. Kommunikation ist schauen, dass die Brücke stattfindet, oder? Was man aufeinander zukommt. Das ist Kommunikation. Und das hat mich immer fasziniert, weißt du, als Beruf. Und das ist auch geblieben. Das ist bis heute immer noch geblieben, oder?
Machst du auch immer noch, oder? Also bist du immer noch in der Kommunikation, bist du immer noch als Berater tätig?
Ja, ich bin jetzt ab 2026 im Januar, werde ich dann der Hausgeber vom Schweizer Monat.
Ja, genau. Ja,
aber
genau.
Da reden wir noch, oder?
Ja, unbedingt. Ja, genau. Deine ja neue Mission.
Neue Mission, genau.
Ja, genau. Nein, auf jeden Fall. Was ich unbedingt auch noch möchte erwähnen, du hast ja in dieser Zeit auch die ganze Zeit Bücher geschrieben. Also bist selber als Autor tätig gewesen, hast auch deine Vergangenheit, deine Kindheit auch Bücher eigentlich niedergeschrieben. Eben 16 Bücher, habe ich gesagt am Anfang. Machst du das einfach am Abend noch ein bisschen so, nach einem strengen Arbeitstag, hockst du nachher und schreibst noch ein bisschen Buch?
Nein, das ist nicht möglich. Auch nicht als Familienvater.
Eben, ja.
Da klaut man sich die Zeit einfach zusammen. Man muss sagen, ganz diszipliniert, den und den am Nachmittag schreibe ich dort und dort weiter. Ja. Sonst geht das nicht.
Einfach dort und dort ein Stündchen rausnehmen?
Ja, oder 4 Stunden oder so, wenn es geht. Aber ohne Disziplin hast du keine Chance. Also.
Aber weißt du, du musst schon einen Kopf haben. Du hast auch so etwas Herrliches gesagt. Du hast gesagt, ich habe dich gefragt, was ist, also das haben wir off the record gemacht, habe ich dich gefragt, was ist das Herausforderndste in deinem Leben? Und du sagst, eigentlich sei das immer die Balance finden zwischen deiner geistlichen Hyperaktivität, dass du immer aktiv bist im Kopf und eigentlich sehr wenig entspannt. Also du bist eigentlich immer etwas am Denken. Das klingt schon recht streng. Und gerade wenn du sagst, du hast noch ein Buch geschrieben, so zwischendurch, das klingt schon danach, oder? Dass du eigentlich immer irgendwie am Produzieren bist. Im Hirn oben.
Ja, leider, ja.
Findest du nicht so gut?
Ja. Ich wäre gerne manchmal ein bisschen entspannter. Ja. Das ist ja so, ja. Aber ich habe noch kein Mittel gefunden, um das zu erreichen.
Aber dafür hast du einen riesen Output, oder? Da kommt mega viel raus.
Ja, schon, das ist auch gut und so. Oder? Aber es nützt eigentlich nicht viel, wenn du es nicht so kannst geniessen. Also von dem her würde ich es manchmal gerne ein bisschen mehr geniessen. Weißt?
Wie geht denn deine Frau damit um? Weil, weißt du, so am Abend stelle ich mir vor, bist du vielleicht dann auch nicht der, der einfach mal entspannt herhüttelt?
Ah doch, das schaffen wir schon.
Das schaffst du, okay.
Ja, also meine Frau ist sowieso das Beste, was in meinem Leben je passiert ist. Da muss man einfach klipp und klar sagen. Und wenn sie nicht wäre, dann wäre das alles sehr, sehr, sehr schwierig für mich. Also sie ist wunderbar und wir sind jetzt nächstes Jahr 30 Jahre zusammen. Und es ist fantastisch. Also die Ehe ist für mich ein Segen. Ich gehöre zu dieser Gattung, die darf wirklich mit gutem Gewissen sagen, ich bin glücklich verheiratet. Und immer noch verliebt, genauso wie früher noch. Also von dem her, also, das ist ein Segen. Und ohne das wäre es sehr schwer, glaube ich. Ja.
Ja. Warum hast du das Gefühl, wäre es sehr schwer? Was gibt es in dir, wo dir so Halt gibt?
Heimat. Also es gibt, ich bin daheim. Oder? Wenn sie da ist, ist egal, es ist nicht physisch, also an einem Ort, sondern daheim ist mit ihr. Wenn sie da ist, bin ich daheim, egal wo wir sind. Mhm. Und wenn sie nicht da ist, bin ich nicht daheim.
Wie hast du sie kennengelernt und dann gemerkt, das ist sie?
Das war Zufall. Wir sind eher unüblich für uns beide. Wir sind an einer Party. Mhm. An einer Party von anderen Leuten. Und dann sind wir dort irgendwie. Dann habe ich habe sie, sie ist eine Deutsche und aus Hamburg. Und dann habe ich ihre Stimme gehört im Hintergrund. Und die Stimme hat mich fasziniert. Und dann erst habe ich sie nachher gesehen. Und sie ist auch noch wunderschön. Also, es ist super. Und dann, ja, plötzlich habe ich gedacht, da habe ich doch keine Chance. Oder? Keine Chance. Aber es ist doch gekommen.
So, also irgendwie. Sie muss das hören. Das ist ja eine Liebeserklärung. Das ist ja wunderbar. Eieiei, so schön. 30 Jahre, das ist eine lange Zeit. Und ihr habt eine Tochter, gell? Und eine Pflegetochter. Und
einen erwachsenen Sohn.
Einen erwachsenen Sohn, okay. Also das heisst, es läuft doch noch viel daheim. Ich glaube, Pflegetochter und Tochter sind im Teenageralter.
Genau.
Also das heisst...
Sehr, sehr streng.
Und du sagst ja auch, du bist jemand, also nicht du sagst das, das weiss ich von dir, du bist ja jemand, der eine starke Meinung hat. Du sagst deine Sachen, das hast du am Anfang gesagt, du eckst einmal an, das ist für dich jetzt nicht wirklich ein Problem, du diskutierst auch gerne. Und wie ist das denn daheim? Also hast du da auch, machst du dann gerade weiter mit diskutieren?
Ja, also mit Teenagern lohnt es sich nicht, oder? Die wollen ja nicht diskutieren, die wollen sich einfach durchsetzen. Das okay. Nicht, tut sich gerne nicht und so. Aber mit dem erwachsenen Sohn und mit der Frau sowieso sind wir sehr, sehr viel am Tisch am Abend oder am Morgen schon beim Kaffee und diskutieren die Sachen durch. Also manchmal denken wir, wenn die Außenwelt würde hören, weil wir am Morgen beim Kaffee schon diskutieren, also da haben wir eigentlich Gott und die Weltformel schon gelöst, oder? Und ja. Dann gehen wir arbeiten. Ja. Also das ist unglaublich. Auch mit dem Sohn, auch politische Fragen, weißt du? Das ist so cool, oder? Und da schon, aber mit den Teenager-Töchtern, das ist einfach Zumutung, oder? Und ich kenne jetzt aber einige Leute, die mir schon gesagt haben, wir müssten eigentlich eine Selbsthilfegruppe gründen für Eltern mit Kindern in der Adoleszenz. Mhm.
Und, Adoleszenz heisst Teenager-Alter.
Ja, ja. Und ich habe mal auf YouTube einen Komiker, meine Frau mir da geschickt, das Video von einem Amerikaner, glaube ich, das, wo im Publikum sagt, also ich glaube, Teenager sind Gottes Rache für unseren Abfall vom Glauben, weil create something in your image that ignores you. Also du kreierst etwas in deinem Ebenbild und dann tut es dich ignorieren.
Das ist hart, oder?
Das ja, ist ja, und das ist eigentlich Gott der Vater mit uns und jetzt gibt er uns da zurück mit den Teenagern. Also ist ein Joke, oder?
Ja, ja, natürlich, Joke. Natürlich.
Aber ich habe gefunden, der Joke hat viel Wahrheit. Ja,
muss man auch loslassen und so. Kann nicht mehr so viel beeinflussen, oder? Weißt du, wenn du diskutierst, ob jetzt das im politischen Rahmen oder einfach auch sonst mit Menschen, ich spüre immer ganz fest, wenn ich Interviews von dir höre, dass du willst, dass die Leute ihre Meinung sagen. Das ist nicht so, habe ich das Gefühl, dass du einfach deine Meinung willst durchboxen willst. Vielleicht schon auch, aber du willst auch hören, dass da etwas zurückkommt. Gell? Das ist dir ganz wichtig. Kann man sagen, Meinungsfreiheit ist dir wichtig? Oder wie würdest du das sagen?
Ja, ja, ja. Also Freiheit vom Geist. Oder? Mhm. Und das ist ja, es ist etwas Lebendiges, es ist Energie. Es gibt ja auch Energie zurück. Mhm. Oder? Und die einzigen Gespräche, die nur Energie kostet, sind die Gespräche, wo es einseitig ist. Also wo du quasi gibst und gibst und gibst. Du gibst ja von dir etwas. Also wir gehen jetzt voneinander etwas in dem Gespräch. Du gibst etwas von dir, ich gebe etwas von mir. Wir legen uns quasi auf den Tisch. Mhm. Also ein Stück weit auf jeden Fall. Genau. Oder? Und wenn das nicht passiert, wenn der einseitig ist, ist es sehr erschöpfend. Oder wenn es beide nicht machen, ist es im Prinzip verlorene Zeit.
Genau.
Und echt Lebensenergie ist, oder gehört ja zur Lebensenergie. Oder? Das ist wie miteinander Fußball spielen oder laufen oder Sport machen oder, mhm. oder schwimmen oder was oder lachen einfach. Das ist Austausch von Meinungen. Und ich habe das Gefühl, die Leute haben das wie vergessen. Sie meinen, es ist besser Safe Space Existenz, wo man sich nicht weh macht, oder? Ja, nicht. Aber der Preis ist natürlich, dass du eigentlich im Koma lebst. Oder? Du bist eigentlich im Koma. Und da siehst du es ja auch. Viele Leute gehen ja sehr freudlos das Leben. Schon junge Leute. Also eigentlich wie halbe Zombies schon das Leben gehen.
Und hast du das Gefühl, mit dem zu tun, dass man wie das Gefühl hat, man tut die Meinung, man kann sie nicht teilen, oder? Ja,
man tut sich einander nicht mehr aussetzen.
Ja.
Muss man nicht einmal über die Meinung laufen, sondern grundsätzlich einander nicht mehr aussetzen. wie aus dieser komischen Vorstellung, dass wenn ich mich ich jetzt aussetze, dass dann quasi nur schädlich ist. Das ist quasi toxisch, oder? Für alle, oder? Ich finde das, es gibt natürlich toxische Entwicklungen, das ist schon klar, oder? Wenn sie übergriffig wird oder gewalttätig und so auch. Aber grundsätzlich gehört das zum Leben, das Risiko. Und es ist, sonst einfach, du kannst das Risiko schon minimieren, oder? Aber dann minimierst du auch die Lebensfreude oder die Lebensenergie. Mhm. Und das, ich finde, den Zusammenhang muss man vielleicht auch mal deutlich machen, oder? Das, weil im Schluss ist es mir eigentlich gleich, egal wer Recht hat, weil Recht hat niemand ganz und alle ein bisschen, oder? Dass wir miteinander reden, ist viel wichtiger, als dass wir am Schluss einen Punkt haben, oder? Und wenn der wegfällt, ist schon ein Teil von der Lebendigkeit weg. Also, darum stehe ich so für die Freiheit, oder? Weil in der Freiheit erst ist das überhaupt möglich. Und mein Verdacht ist ja, dass viele Leute sich gerne über frei fühlen heute, weißt, um zu sagen, was sie denken, oder? Entweder persönlich, dass sie das Gefühl haben, ja, ich würde die als Freund nicht verlieren, ich kann das nicht sagen. Oder politisch, oder? Ich komme dann dran am Arbeitsplatz oder irgend so. Also einfach aus irgendwelchen Gründen Angst, oder? Mhm. Und dann ist es aber wirklich nicht mehr lebendig. Das ist nicht mehr
genau,
lebendig.
Aber eben vielleicht eine begründete Angst, die ich dann wirklich Folgen mit sich ziehen kann, wenn ich meine Meinung sage. Darum haben die Leute ja Angst. Oder es kann ja dann auch irgendetwas passieren. Mhm. Das erlebst du ja wahrscheinlich auch, oder? Also irgendwie...
Ja, dauernd natürlich. Dauernd mit unseren Themen, die wir haben. Auch im Schweizer Monat jetzt, oder? Wir diskutieren viel darüber. Also das, wie schwierig das geworden ist, auch in der NZZ. Oder? Dass du, wenn du dich exponierst, gibt es natürlich böse Rückmeldungen. Gewisse Jobs kommst du gerne nicht mehr rüber, wenn gewisse Meinungen äusser ist.
Genau, und dann fangen halt die Leute gar nicht erst an. Verstehst du das auch?
Das verstehe ich. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, woran das führt. Oder? Woran führt das? In eine sehr abgedimmte, komatöse Lebensform, wo am Schluss sehr, ja, eigentlich doch sehr unzufrieden, oder, eigentlich die Leute sind. Und das, weil du lässt dein Leben leiten von deiner Angst und nicht von dem, was du eigentlich willst, oder wo religiös gesagt, wo der Herrgott quasi dich angesetzt hat, oder? Also, eigentlich, das ist wie Talent vergraben, oder? Das, ja, das hat mich immer fasziniert mit dem Gleichnis von dem Talent. Die die Bibel kennen, wissen, was ich meine, oder? Der Einzige, der zusammengeschissen wird auf gut Deutsch, oder? Es ist der, der sein Talent vergrabt. Mhm. Also das heisst, wenn du deine Talente hast, du sie nicht vergraben.
Wie kannst du das noch schnell erklären, für jemanden, der das gar nicht kennt? Ganz kurz,
also,
was ist das für
eine Bibel? Oder? Genau. Also ich sage, mach es ganz einfach, oder? So PowerPoint-mäßig, oder? Mehrere Leute kommen verschiedene Talente über. Einer kommt ein Talent über, der andere kommt drei Talente über, der andere kommt zehn über und so weiter, oder? Und dann am Schluss, nach einem Jahr oder was, kommt dann der die Talente verteilt hat, oder? Und schaut, was hast du daraus gemacht? Der andere, der eins hat, hat jetzt drei, der andere, der drei hat, hat jetzt neun und so weiter. Dann ist er mit allen zufrieden, außer mit dem einen, der eben sein eigenes Talent, das er hat, vergraben hat, damit er es ja nicht verliert. Oder? Und mit dem ist der Herrgott dann sehr unzufrieden. Und mich hat das immer fasziniert, dass der Herrgott will vermehren. Er will vermehren. Und wenn du die Natur anschaust, Natur ist ja genauso, Natur ist verschwenderisch. Sie verschwendet sich dauernd, oder? Also Samen wird verschwendet, Licht, Luft, Wasser, damit Leben entsteht. Also es braucht eine große Verschwendungskraft. Wer ein Kind hat, weiß, was ich meine. Du musst dich selber auch immer geben, Kind. Sonst kommt es nicht gut. Das Verschwendungsprinzip zum Leben quasi fördern, das ist in der Natur angelegt. Und das sehe ich in dem Gleichnis auch. Oder? Darum ist es vergraben, bis ich bleibe, knauserig sein, ängstlich sein, zumachen, den Laden runter. Das ist alles nicht wirklich gefragt. Das macht nicht lebendig, das führt nicht ins Leben, oder?
Eben, und du hast gesagt, eben mit dem Schweizer Monat, das ist deine neue Mission, das ist das, was du neu anpackst und wo du das eben auch möchtest unterstützen, dass eben die Meinungsfreiheit stattfindet. Komm, erzähl noch ein bisschen, für was brennt dein Herz im Moment?
Genau, der Schweizer Monat gibt es seit 1921 und sehr viele Leute, die ich kenne, kennen den nicht. Ich habe den immer recht lange schon gekannt. Ich schreibe für die NZZ und es gehört ein bisschen in der vom Geisteshaltung in die NZZ-Sphäre. Es ist so ein bisschen wirklich, also eigentlich liberal und freiheitsliebend. Und es sind sehr kritische Geister dort, die schreiben, sehr bekannte Leute. Wenn man auf Wikipedia geht, schauen, Schweizer Monat, und dann die Liste der Autoren anschaut, das ist Wahnsinn.
Sicher.
Nobelpreisträger haben da schon geschrieben, oder? Es ist unglaublich, und, aber doch sehr wenige Leute kennen den. Und ich werde der Herausgeber jetzt sein, ab Januar, vor dem Magazin. Wir machen auch alles, wir suchen eigentlich immer Mitglieder, wir haben nicht Abonnenten im klassischen Sinn, sondern Mitglieder. Da kannst du 10 bis 14 Anlässe pro Jahr besuchen. Mit so Speakers, mit Jordan Peterson ist auch schon bei uns gewesen, und so Leute können wir dann einladen. Dann gibt es so eine Themenarbeit, zum Beispiel jetzt ein Free Speech in dem Fall. Und Debatte, und du kannst dort wirklich mit Leuten, die ähnlich sind wie du, dich austauschen. Macher und Denker, sagen wir, interessieren uns. Und Mission ist jetzt wirklich, das bekannter zu machen. Auch jetzt bei dir in der Sendung zum Beispiel. Mhm. Und natürlich mehr Gönner, mehr Unterstützer zu finden für die Mission. Weil ich glaube auch, dass die nächsten 20 bis 30 Jahre, sage ich mal, werden in Bezug auf Freiheit und geistige Freiheit enger werden. Sie werden härter werden. Weil du hast in den Universitäten und in den Medien hast du eine absolute Dominanz von linken Positionen. Absolute Dominanz. Und da heisst ja, dass der Nachwuchs, der akademische Nachwuchs, auch sehr links sein wird in den nächsten paar Jahren. Und das bedeutet, an den Schlüsselstellen sind dann sehr viele Linke, oder? Also, ich will das nicht schwarz malen und so, aber es ist in der Tendenz leider so, dass nicht Liberale oder sogar Konservative an der Schlüsselstelle werden sie, sondern eher linksorientierte von der Universität.
Und das findest du aber nicht gut, heisst ja das?
Nein, das heisst weniger Freiheit.
Ja, weil es einfach nur auf einer Seite dann ausgerichtet ist.
Ja, also überall, du kannst auch andere Länder anschauen, überall wo Linke an der Macht sind, gibt es weniger Meinungsfreiheit. Und im Übrigen auch weniger Religionsfreiheit, wenn wir schon beim Thema Freiheit sind. Das ist, man kann sagen, Konservative sind auch dort der manchmal in der Geschichte. Das stimmt, selbstverständlich, man darf man nicht verschwiegen. Aber was bei uns passiert, du siehst es in Deutschland, du siehst es teilweise auch in Österreich, in Frankreich, dass du eigentlich also eine woke Leitkultur hast, die du musst unterschreiben. Und wenn du nicht unterschreibst, öffentlich, dann bist du lieber still, was die meisten ja sind. Ist auch gut so. Aber wir kämpfen für offene geistige Räume. Nicht im Sinne von einem Programm, wir haben jetzt eine Meinung, sondern wir wollen viele Meinungen und wir wollen den Streit, wir wollen den Wettbewerb von den Ideen.
Ja, eben, du sagst ja, du willst Debatten, du möchtest, dass es Diskussionen gibt und dass nicht alle einer Meinung sind.
Ja, weil niemand wirklich ganz recht hat. Und niemand ist wirklich ganz falsch. Das ist nicht so. Der Mensch ist ergänzungsbedürftig und zwar radikal. Und ich glaube, das ist theologisch. Der Herrgott hat Menschen so gemacht, dass sie sich brauchen. Oder? Mhm. Und darum braucht es Debatten, darum braucht es den Wettbewerb von der Ideen, weil wir uns brauchen. Oder? Und weil denen etwas Besseres rauskommt, oder? Als wenn du es nicht machst. Darum ist es für mich schrecklich, wenn ein Politiker sagt, wir haben jetzt eine Lösung oder ein Programm für alle und das tun wir jetzt zurückziehen. Das ist der schrecklichste Verdacht, oder? Also das auf Totalitarismus, oder? Und da geht, ob das jetzt von links oder rechts ist egal, oder? Darum sage ich, es braucht mehr Medien, die das fördern. Und der Schweizer Monat ist eines der traditionsreichsten. Und darum ist das eine grosse Ehre für mich, dass ich als Herausgeber jetzt dann quasi wirken, oder?
Die letzte Frage ist immer noch eine Frage am Schluss, die ich allen Gästen stelle. Was würdest du sagen, Giuseppe, was gibt dir Hoffnung?
Mir gibt eigentlich Hoffnung, dass der Mensch im Laufe der Geschichte, das zeigt sich in der Vergangenheit und da wird auch in Zukunft so sein, immer wieder dann, wenn es am engsten wird oder wenn es am mühsamsten wird, am meisten positive Kräfte plötzlich entwickelt. Das ist ein ganz interessantes Phänomen in der ganzen Menschheit, weißt du? Das macht mir Hoffnung. Also du kannst totalitäre Regimes studieren, du kannst jetzt aber auch eine Gesellschaft wie mir, so eine Art Wohlstandsvakuum oder so eine Art Halbkoma, oder wo alle ihrem Handy kleben. Du kannst das auch studieren. Am Schluss, wenn es wirklich hart auf hart kommt, gibt es plötzlich einen Energieschub, wo wieder eine Art Lebendigkeit, eine positive Energie bringt. Das ist meine Hoffnung. Und letztlich natürlich auch, dass wir, das stimmt mich auch positiv, es gibt so viele junge Menschen, von denen ich auch immer wieder höre, von Kreisen, die durchschauen, dieses System, das wir jetzt im Moment ein bisschen haben, dass das Leisten und Konsumieren, oder? Dass das alles ist, was es gibt im Leben, oder? Also mit Leisten meine ich nicht nur den Job, sondern sich selber optimieren, Fitnesscenter, coole Bizeps, cooles Einkommen, coole Karriere und dann alles konsumieren, oder? Dass das nicht lange, dass die etwas Spirituelles noch brauchen, dass sie wie spüren, dass der Mensch ist mehr als da. Da macht mir Hoffnung, da gibt es eben. Und es gibt immer mehr so Leute, Junge, die unzufrieden sind mit dem ganz einfachen Konsum- und Leistungskonzept. Oder? Da macht mir Hoffnung.
Danke vielmals, Giuseppe, für deine Zeit und bis bald vielleicht wieder.
Gerne und danke für die Einladung.
der Giuseppe Grazia ein Mann, der Wort über alles liebt. Sei das das geschriebene Wort oder das ausgesprochene Wort, das auch mal ein bisschen lauter und ein bisschen anders darf sein, wie das, was Gegenüber vielleicht gerade hören will. Ab Januar ist er der Herausgeber vom Schweizer Monat. Ein Link zu dieser Zeitschrift tun wir euch in die Show Notes. Und an dieser Stelle danke ich euch fürs Mittragen von uns von ERF Medien. ERF Medien ist ja ein Spendenwerk und produziert die Podcasts, die wir hier machen. Und das geht eben nur, wenn ihr die Vision, Leidenschaft mit uns teilt und uns unterstützt. Den Link zum Spenden tun wir euch mega gerne in die Show Notes. Ich danke euch viel, viel mal. Und danke auch fürs Zuhören. Mein Name ist Ruth Stutz.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.